NDR Info. Redezeit.
Heute am Mikrofon Birgit Langhammer. Einen schönen guten Abend. Und unser Thema: Neubau oder Erhalt? Wohin steuert die Verkehrspolitik? Und nicht nur das Wort ist sperrig, auch der Inhalt ist sehr umfangreich. Heute ist der Bundesverkehrswegeplan, kurz BVWP, vorgestellt worden von Verkehrsminister Alexander Dobrindt. Der Fahrplan bis 2030 sozusagen. Und der BVWP listet auf, welche Bauprojekte bei großen Straßen, der Schiene und Wasserstraßen in Deutschland am dringendsten sind. Dobrindts Motto: Erhalt vor Neubau. Für diesen Plan wurden 2000 Projekte angemeldet und dann nach Kosten, Nutzen und Umweltfolgen bewertet. Und etwa die Hälfte hat es in den Entwurf geschafft. Wir wollen in dieser Redezeit klären, was ist sinnvoller: erhalten oder besser gleich neu bauen? Straße oder Schiene? Wieso gibt es überhaupt so viele marode Straßen und Brücken? Welche Mängel sind am gravierendsten? Silvia Buckel hat sich schon mal umgehört. Sie wollte wissen, wo sehen Sie den größten Handlungsbedarf?
Die Autobahnen, die wir haben, sollten so saniert werden, dass man dort auch vernünftig fahren kann.
Da ist sicherlich ein riesen Nachholbedarf, dass man endlich mal mehr Spuren baut, damit man also auch mal günstig in alle Richtungen durchkommt.
Viele Sachen sind ja auch eingeschränkt nutzbar durch Renovierungsstau, zum Beispiel die Autobahn, die jetzt an Hamburg vorbeiführt. Das ist ja ein Nadelöhr, was auf jeden Fall vordringlich repariert werden sollte, bevor man dann an Neubaustrecken auch gehen kann.
Wenn man Geld in die Verkehrspolitik einsetzen möchte, soll man das auch fair einsetzen. Wenn man zum Beispiel als Autofahrer Steuer zahlt, dann soll auch das auch dementsprechend in die Straßen investiert werden.
Ausbau brauchen wir nicht mehr, aber das, was wir an Infrastruktur haben, besser pflegen. Also die Autobahnen sind aus den 60er, 70er Jahren und seitdem wurde gepflegt.
Ich kann nur sagen, dass die A26 seit den 1960er Jahren geplant wird und immer noch nicht fertig ist. Es wird halt erstmal geguckt, welche Tiere da durchfliegen. Grundsätzlich bin ich ja auch dafür, aber da wir so eng bebaut sind in Deutschland, müssen wir halt mal irgendwo Prioritäten setzen.
Der heutige Status ist durchaus verbesserungswürdig. Ich denke mir mal, dass wir die Schiene zu wenig einbeziehen. Die Bahn ist zu unflexibel. Wir sehen das mit den vielen LKWs auf den Straßen, die die Straßen ruinieren.
In anderen Ländern ist es ja so, dass die Schnellzüge wesentlich schneller fahren können auf den Strecken, die sie fahren. Also ich finde es schon sinnvoll, dass man mehr in das Schienennetz investiert und man dann doch vielleicht eher den Zug nimmt als das Auto, wenn man mit dem Zug schneller ist.
Wohin steuert die Verkehrspolitik? Neubau oder Erhalt? Was ist für Sie wichtiger? Welche Erfahrungen haben Sie gemacht? Rufen Sie an 08000 44 1777. Nochmal die kostenfreie Telefonnummer 08000 44 1777. Oder Sie mailen unter ndr.de/redezeit. Und damit darf ich Ihnen jetzt unsere Gäste und Verkehrsexperten heute Abend vorstellen. Zum einen Michael Ziesack, er ist Bundesvorsitzender des Verkehrsclubs Deutschland e.V. Guten Abend.
Guten Abend.
Herr Ziesack, dieser Entwurf heute, noch handelt es sich ja um einen Entwurf, ist das eine Wünsch-dir-was-Liste oder ein großer Wurf?
Großer Wurf wäre es, wenn wir tatsächlich neue Ansätze auch konsequent umgesetzt hätten. Also es ist viel besser als die Entwürfe aus den früheren Zeiten, aus der Betonsteinzeit, aber es ist noch nicht zeitgemäß. Gerade wenn es um Fragen wie Klimaschutz, demografischer Wandel, welche Autobahndichte, welche Straßendichte brauchen wir auf Dauer, wie können wir Verkehrsverlagerungen erreichen. Da hätte einfach noch mehr Veränderung drin sein können. Ja, es gibt ein paar positive Entwicklungen, aber aus unserer Sicht leider nicht ausreichend.
Wir werden zu beiden noch kommen, zu Positiven und zu dem, was noch fehlt. Ich begrüße auch Dirk Fischer in der Runde, Mitglied des Bundestags für die CDU und Mitglied im Verkehrsausschuss. Guten Abend.
Ja, schönen guten Abend.
Herr Fischer, jetzt heißt dieser Plan ja BVWP 2015. Wir sind schon im März 2016. Was hat da so lange gedauert?
Naja, die Erarbeitung war sehr, sehr anstrengend und zeitraubend, denn die 2000 Projekte, die Sie eben genannt haben, die sind ja aus allen Himmelsrichtungen zusätzlich zu den offiziellen Anmeldungen der Länder eingegangen und die mussten in einem mehrstufigen, vierstufigen Bewertungsverfahren mit verschiedenen Modulen geprüft werden. Und deswegen war uns natürlich wichtiger, dass wir eine gute Arbeit auf den Tisch gelegt bekommen, als eine schnelle Arbeit, die vielleicht mangelhaft gewesen wäre. Und insoweit ist heute eigentlich durchgängig positiv, was uns vorgelegt worden ist. Und das braucht auch seine Zeit. Das wird auch in den nächsten Monaten überhaupt nicht anders sein. Denn wir haben ja heute nur den Entwurf des Bundesministeriums bekommen. Jetzt geht das in die Bürgerbeteiligung. Und wie viele Bürger mit Eingaben sich an uns wenden. Also sie wollen etwas anders, sie wollen etwas gar nicht, sie wollen etwas mehr und so weiter und so fort. Das muss natürlich dann erst zum ersten Mal erfahren werden. Und das kann sein, dass dies sehr, sehr zeitaufwendig ist, denn alles muss geprüft, alles muss beschieden werden. Mhm. Und da sind wir völlig im Moment auch für den Zeitbedarf ohne Erfahrung. Die Bürger können 6 Wochen lang ihre Wünsche vortragen. Und wenn das ist und eingearbeitet ist, dann gibt es erstmal einen Entwurf für das Kabinett.
Ja.
Und das Kabinett entscheidet dann. Und dann wird das, was am Ende im Neu- und Ausbau geschieht, in die Ausbaugesetze Schiene Straße gebracht werden mit dem berühmten Bedarfsplan, der vom Bundestag dann verbindlich verabschiedet wird.
Soweit schon mal zum Prozedere. Wir kommen auch noch mal darauf zurück, dass es zum ersten Mal eine Bürgerbeteiligung geben wird. Ich darf aber noch unseren dritten Gast begrüßen, nämlich Professor Dr. Matthias Garter. Er ist Verkehrswissenschaftler am Institut Verkehr und Raum der Fachhochschule Erfurt. Auch an Sie einen schönen guten Abend.
Ja, guten Abend.
Herr Garter, Ihre Einschätzung, Sie haben sich auch schon ein bisschen jetzt einlesen können. Wird uns das bis 2030 wirklich auf die richtige Seite der Verkehrspolitik in Deutschland bringen?
Naja, das ist in erster Linie ein Infrastrukturprogramm. Also es ist ganz klar, es ist ein Ausbauplan oder ein Erneuerungsplan der Verkehrsinfrastruktur in Deutschland. Es ist ein Schlüsseldokument der deutschen Verkehrspolitik, das ist keine Frage. Die Pläne halten in der Regel 10, 15 Jahre, werden aber dann in der Regel so in der Zwischenzeit nochmal zwischenevaluiert. Das heißt, was jetzt im Plan stehen wird, das gilt nicht für die Ewigkeit, aber es ist ja nicht eine Richtschnur für die nächsten 7 Jahre. Aber er ist halt nur ein Infrastrukturprogramm und kein verkehrspolitisches Programm.
Unser Thema in der Redezeit. Wohin steuert die Verkehrspolitik, Neubau oder Erhalt? Was meinen Sie? Gab es große Versäumnisse? Wo sollte mehr investiert werden? Rufen Sie an 08000 44 1777. Noch einmal die Telefonnummer kostenfrei ins NDR Infostudio 08000 44 1777. Herr Ziesack, in diesem Entwurf stehen jetzt 1000 Projekte, 265 Milliarden Euro ungefähr bis 2030 an Investitionen. Das klingt ja jetzt nach einem sehr großen Plan. Sehen Sie auch, dass in den Zahlen jetzt zu erkennen ist, dass es mehr um den Erhalt geht als um den Neubau?
Naja, es sind zwar 265 Milliarden Euro, die insgesamt verbaut werden sollen, aber nicht bis 2030. Da sagt der Bundesverkehrswegeplan nur 226 Milliarden Euro. Aber lassen wir mal die 40 Milliarden Euro gerade weg. Ja, es wird etwas mehr für den Erhalt getan. Stand im Bundesverkehrswegeplan 2003 drin, dass wir 56% der Mittel für den Erhalt einsetzen, wird jetzt für den Straßenbereich 59% für den Erhalt investiert, wenn man nur den Straßenbereich nimmt. Und das ist nicht gerade die große Steigerung, die wir uns wünschen. Gut, es wird insgesamt mehr investiert. Es wird mehr in Erhalt investiert, was wir sehr stark begrüßen. Aber es wird halt auch noch viel mehr in den Neu- und Ausbau investiert. Und da haben wir so das eine oder andere Problem.
Herr Fischer, warum doch noch mal so viel Geld jetzt in den Neubau, wenn allen klar ist, wir haben so viele marode Autobahnen, so viele marode Brücken, da sollten eigentlich die Milliarden hinfließen?
Also wir haben in der Koalitionsvereinbarung 2 Dinge verabredet. Erhalt vor Neubau, und wir geben jetzt 69% des Finanzrahmens nur für Unterhalt und Erneuerung von Straße, Schiene und Wasserstraßen aus. Das ist ein Betrag von knapp 142 Milliarden Euro. Der war im alten Bundesverkehrswegeplan 83 Milliarden Euro. Eine deutliche Steigerung. Und das andere sind ganz, ganz weit überwiegend Projekte, wo es darum geht, Engpässe zu beseitigen und eine großräumige Wirkung zu erzielen. Und ich glaube, das ist auch sehr wichtig. Und wir haben ja, wenn ich mal auf die Verkehrsträger abziele, knapp 50% für die Straße, 41,3 für die Schiene, 9,3 für die Wasserstraßen. Und ich glaube, dieser Neubaubedarf, der Ausbaubedarf, das ist ja oftmals auch von 4 auf 6 Streifen bei Autobahnen, das wurde eben schon angesprochen von einer Bürgerin, da sind wir in unserem Lande, wo es erhebliche Transitverkehre gibt, wo auch, ich sage mal, die Verkehre flüssig funktionieren müssen, wir Stauzeiten abbauen müssen und Kosten und. Können wir den Neu- und Ausbau nicht völlig zur Seite schieben. Die Engpassbeseitigung ist ganz, ganz dringend.
Man könnte ja den Stau auch vermeiden, indem dann wieder mehr auf die Schiene verlagert wird. Dafür gab es ja auch schon Programme und da hat uns auch schon eine Mail erreicht. Hier schreibt Gerhard Mühlhausen, vor mehreren Jahrzehnten wurde der kluge Slogan weg von der Straße ab auf die Schiene geboren, nicht nur von den sogenannten spinnerten Umweltaktivisten. Er sagt, der Autoreisezug versagt auf ganzer Linie, jetzt soll er sogar abgeschafft werden. Das bedeutet mehr Autos auf die Straße. Der Schienenausbau zu den Häfen wird auch immer wieder verschleppt. Lastwagen bleiben auf der Straße. Die Frage, wo sind die klugen, zukunftsorientierten Fachleute und Verkehrsplaner bei der Bahn? Herr Gater, sehen Sie das auch so, dass die Bahn eine große Lösung sein könnte für das Verkehrsproblem?
Naja, die Bahn ist ja bereits eine nicht ganz unerhebliche Lösung für das Verkehrsproblem und wenn man sich die Verteilung auf die Verkehrsträger anschaut, dann merkt man, dass im Bereich Güterverkehr derzeit über 80% auf der Straße laufen, das heißt also 10-15% auf der Bahn. Also selbst wenn die Bahn ihre Transportleistung verdoppeln würde, würde man nicht zu einer wirklich spürbaren Entlastung auf der Straße kommen. Das ist erstmal ein grundsätzliches Problem, dass wir im Augenblick schon ein sehr großes Ungleichgewicht zwischen den einzelnen Verkehrsträgern haben. Und dementsprechend schwierig ist es natürlich auch an dieser Stelle umzusteuern. Aber man muss sicherlich versuchen, auch dem Straßenverkehr vielleicht auch die eine oder andere Barriere in den Weg zu legen, damit wir dieses Wachstum eindämmen. Denn selbst die Schiene, die in den vergangenen Jahren sehr stark gewachsen ist, wird immer noch von der Straße überholt. Das heißt, wir sind gar nicht so wenig erfolgreich im Bereich der Schienenverkehrspolitik, aber die Straße wächst immer noch schneller. Und das ist eigentlich das Hauptproblem, das Verkehrswachstum, das wir haben.
Herr Fischer, an Sie auch nochmal die Frage von Herrn Mühlhausen, wenn jetzt der Autoreisezug eingedämmt bzw. ganz abgeschafft wird. Herr Mühlhausen sagt, wenn man das richtig angeht, dann ist es eine Goldgrube. Auch an Sie nochmal, ja, hat da Herr Grube versagt, also der Bahnchef?
Ich glaube, das ist nicht das zentrale Problem des Schienen- oder des Güterverkehrs. Die Bahn hat hier Probleme, weil sie seit langen Jahren erhebliche rote Zahlen in der Jahresbilanz hat. Und das ist natürlich oftmals auch ein etwas saisonales Geschäft, dass wenn in der Ferienzeit gereist wird, stark ist, in anderen Phasen des Jahres aber sehr, sehr schwach ist. Die Bahn überlegt jetzt ein neues Konzept, will uns bis 2017 was auf den Tisch legen. Aber das zentrale Problem ist der Schienengüterverkehr, wo wir auch erhebliche Verluste jetzt produziert haben im Jahr 2015. Die Bahn muss dringend an einem neuen Konzept arbeiten. Aber das Entscheidende ist, nach meiner Meinung, dass wir zusätzliche Schieneninfrastruktur brauchen. Es wird bei uns permanent in der öffentlichen Debatte Straßengüterverkehr auf Schienenwege verlagert, die es gar nicht gibt. Und ich kann nur sagen, wir haben, das ist nicht ein primäres Problem des Schienenverkehrs, aber wenn Sie zwischen Dortmund und Münster fahren, eine Hauptstrecke des deutschen Schienenverkehrs, dann bitte ich mal alle aus dem Fenster zu schauen und das zweite Gleis zu suchen. Da fahren wir eingleisig. Das heißt also, wir müssen endlich auch Schieneninfrastruktur stärker ausbauen. Und es darf nicht so sein, dass der Güterverkehr, der Schienengüterverkehr, der Resteverwerter ist, der dann fährt, wenn der vertaktete Personennah-, Regional- und Fernverkehr nicht die Schiene nutzt. Das heißt also, der Schienengüterverkehr bei uns, der fährt nachts von 1 bis 5 unbehindert, weil dann die anderen Verkehre nicht da sind. Ausgerechnet der lauteste Schienenverkehr in der Tiefschlafphase der deutschen Bevölkerung. Das ist das Problem und deswegen müssen wir auch die Schienenstrecken dringend ausbauen.
Zu den Auswirkungen auf Bürger werden wir sicherlich auch noch kommen. Wohin steuert die Verkehrspolitik? Das ist unser Thema. 08000 44 1777. Sie können sich beteiligen. Nochmal die Nummer 08000 44 1777. Und diese Telefonnummer hat Mika Luke gewählt aus Bremen, unser erster Anrufer. Guten Abend.
Schönen guten Abend. Ich war mal Liegewagenmann. Da fuhren die Züge noch pünktlich. Ne? Das war so in den 60er, 70er Jahren. Als Studi oder Schüler, weiß ich nicht mehr genau. Eins hatte ich ja vorhin schon gesagt. Frankfurt ist der zentrale Schlüsselbahnhof für Deutschland. Und es gibt da viele marode Brücken. Und wenn eine dieser Brücken kaputt geht, dann ist der ganze Bundesfahrplan für die Mülltonne. Und das andere, was ich Herrn Fischer auch noch mal sagen wollte, man sollte nicht gesund bilden. Die Deutsche Bahn AG hat eine Lastwagenfirma, die heißt glaube ich Schenker, die fährt die Container auf der Straße durchs Land. Ne? Das ist doch richtig, oder nicht? Herr Fischer, können Sie gleich nochmal
antworten? Also Sie können davon ausgehen, dass heute der Gütertransport der DB AG bis etwa, ich sage, 300 Kilometer auf der Straße stattfindet. Das ist die Wirklichkeit.
Und woran liegt das?
Dass im Grunde genommen auf den kurzen Streckenabschnitten mit Ladevorgängen und allem drum und dran, Anlieferung an Güterverkehrszentren mit relativ weiten Wegen dorthin nicht wirtschaftlich betrieben werden kann. Das machen die Kunden nicht mit und deswegen hat die Bahn in dem Bereich auch in der relativ kurzen Strecke auf der Schiene mit dem Güterverkehr keine gute Chance im Markt.
Und jetzt den Autotransport auf der Schiene, also der private Tourismustransport. Ich bin von Hamburg-Altona, was Sie ja kennen, Sie sind ja Hamburger, ne? Vermutlich, nach München-Pasing. Und dann, das lief ja auch, das war auch lukrativ, aber dass das jetzt abgeschafft wird oder auch die Nachtzüge ausgedünnt werden, ist doch einfach irgendwie, ja, kann keiner erklären, ne? Aber der Autotransport, der Zug ist eben ein Autotransport, ne? Also Traumexpress, so ähnlich, ne? Von Hamburg-Altona nach München-Pasing, ne? Da wurden die abgeladen. Ne?
Ja, früher auch am Ostbahnhof. Ich glaube, wir haben gerade einen ganz, ganz wichtigen Punkt schon gehört, Herr Luck. Lassen Sie mich den gleich nochmal an unsere Experten weitergeben, nämlich die Wirtschaftlichkeit. Herr Gater, kann man das tatsächlich über alles stellen? Welchen Anteil hat die Wirtschaftlichkeit in unserer Verkehrspolitik?
Natürlich müssen wir im Sinne einer nachhaltigen Verkehrspolitik auch wirtschaftlich agieren. Das ist gar keine Frage. Also wir müssen immer schauen, sind die Lösungen oder ist die Infrastruktur, ist das Verkehrssystem, was wir uns leisten, auch in der Zukunft noch tragfähig. Und wir erleben ja im Augenblick, welche Probleme wir haben, wenn wir eben vom Verschleiß gelebt haben, dass wir eben eigentlich nicht wirtschaftlich gehaushaltet haben in den letzten Jahren, sondern immer zugebaut haben, ohne an die Folgekosten zu denken. Jetzt zwischen den Verkehrsträgern haben wir eine Asymmetrie, dass eben die Deutsche Bahn ganz klar den Wirtschaftlichkeitsprinzipien unterworfen ist im Güterverkehr. Herr Fischer hat es gesagt, die fährt in den roten Zahlen, sie hat aber quasi die Anforderung, nicht einen gesellschaftlichen Auftrag zu erfüllen, sondern wirtschaftlich zu agieren. Und da haben wir ein Problem, dass eben vor diesem Hintergrund eben auch eine Bahn, wie sie von vielen Bürgern gewünscht wird, nicht möglich ist, weil eben diese Lösungen einzelwirtschaftlich, betriebswirtschaftlich nicht möglich sind. Also hier muss man sicherlich auch überlegen, ob man vielleicht Finanzströme umsteuern kann, auch die Kosten den einzelnen Verkehrsträgern direkter anlasten, um die Bahn wettbewerbsfähig zu machen. Es gibt natürlich auch rein verkehrstechnische Probleme bei der Bahn, die Probleme der Erschließung, der Flächenerschließung im Bereich bis 300 Kilometern. Das ist sicherlich, kann auch 200 Kilometer sein. Auch in der Schweiz sehen wir ja, dass auch auf kürzeren Strecken die Bahn wettbewerbsfähig ist. Aber es gibt natürlich auch Grenzen der Bahn, gar keine Frage.
Herr Kemner aus Bad Bevensen hat uns eine Mail geschrieben und er sagt, es wurde zu viel in die falschen Bereiche investiert, also zu viel in den Straßenbau, zu wenig in das Schienennetz. Mehr Schiene und Verladepunkte, volkswirtschaftlicher Gewinn und Gewinn an Lebensqualität, also eine Win-Win-Situation. Warum wird das nicht gemacht, Herr Ziesack? Muss man auch erstmal zurückblicken und sagen, da ist tatsächlich auch fehlinvestiert worden?
Es gibt zweifelsohne Fehlinvestitionen in verschiedenen Bereichen, bei der Straße, bei der Schiene, auch bei der Wasserstraße, die ja gerne irgendwo hinten runterfällt. Und es wäre eigentlich gut gewesen, erstmal eine gute Ex-Post-Analyse zu machen. Sind die Erwartungen, die ich an Infrastrukturen hatte, erfüllt worden? Haben die Projekte, die gebaut worden sind, tatsächlich die Erwartungen erfüllt? Zum großen Teil nicht. Es wurden bis auch in die jüngste Zeit wurden Infrastrukturprojekte gebaut, wo auch heute nur 2 Züge am Tag fahren, Samstag, Sonntag gar nicht und das auf einer Hochgeschwindigkeitsstrecke, wenn es um den Anschluss nach Wiesbaden geht. So etwas darf natürlich nicht mehr sein. Und deshalb hätten wir uns gewünscht, erstmal eine ordentliche Analyse zu machen und anschließend Ziele zu formulieren, wie wir diese Fehler der Vergangenheit vermeiden und sie stärker in Richtung zukünftige Verkehrspolitik, beispielsweise in Sachen Dekarbonisierung des Verkehrs, hinzubekommen. Denn das Thema Klimaschutz darf nicht völlig vergessen werden. Wir haben eine Infrastruktur, die wir für die Zeit 2035, 2040 vor allen Dingen planen. Im Jahre 2050 wollen wir weitgehend CO2-frei sein, wenn wir die Ziele von Paris noch erfüllen wollen, die 1,5 Grad bis 2 Grad. Und das weiß ich nicht, wie das mit dieser Infrastruktur funktionieren kann. Es muss neu investiert werden und wir haben da unsere Vorschläge und die heißen vor allen Dingen erstmal Erhalt, Erhalt, Erhalt und dann müssen wir in die Knoten rein. Wir müssen die Engpässe beseitigen, die absoluten Engpässe Und wenn man die Engpasskarten aus dem aktuellen Bundesverkehrswegeplan sieht, dann haben wir vor allen Dingen Engpässe im Bereich der Knoten. Und da müssen wir nach Lösungen gucken und da müssen wir auch verkehrsträgerübergreifend nach Lösungen gucken. Denn es bringt mir nichts, wenn ich nachher auf der freien Strecke zwar noch Kapazitäten habe, aber meinen Güterzug nicht mehr aus dem Hamburger Hafen bekomme, beziehungsweise mein Nahverkehrszug in Hamburg-Harburg enden muss, weil er es nicht mehr bis zum Hauptbahnhof schafft, weil da die Kapazitäten erschöpft sind. Und da müssen wir einfach ganz andere Ansätze haben, verkehrsträgerübergreifende Ansätze, und die fehlen mir so ein bisschen am aktuellen Bundesverkehrswegeplan.
Wir sprechen in dieser Redezeit über die Verkehrspolitik, stellen die Frage, wohin steuert sie? Was ist wichtiger, Neubau oder Erhalt? Und Sie können uns gerne anrufen 08000 441777. Die kostenfreie Telefonnummer 08000 441777. Jetzt am Telefon Martin Dreyer aus Delmenhorst. Guten Abend.
Schönen guten Abend.
Herr Dreyer, Sie haben ein bisschen schon zugehört. Wem schließen Sie sich an?
Ich würde mich da relativ bedeckt halten, was das angeht. Ich habe da so meine eigene Theorie zu, und man kann Dinge aufrechterhalten oder gesund erhalten, aber es lohnt sich nicht um jeden Preis. Da sollte man schon differenzieren.
Haben Sie dafür ein konkretes Beispiel, wenn Sie sagen, man sollte dann, also lassen wir die Radar-Hochbrücke einstürzen und bauen eine neue? Oder was war jetzt Ihr, wo setzen Sie da an? Ab wann hört man auf zu erhalten?
Das ist eine ganz einfache Wirtschaftlichkeitsbetrachtung in meinen Augen.
Mhm. Herr Garter, hat Herr Dreyer mit seiner Idee da recht? Gibt es einen Faktor X, ab wo man sagt, jetzt macht es keinen Sinn mehr zu investieren, zu erhalten?
Naja, das ist immer schwierig. Es ist ein komplexes System. Es gibt ja auch eine Art der Daseinsvorsorge des Bundes, dass man sagt, wir müssen ja auch Regionen einfach anbinden, anschließen, auch im Bereich der Schieneninfrastruktur. Dass man sagt, natürlich ist das vielleicht nicht wirtschaftlich, die Strecken aufrechtzuerhalten, aber sie sind doch wichtig, damit die Regionen überhaupt angebunden werden. Das gilt im Kreisstraßenbereich auch. Wenn man dort wirtschaftlich schauen müsste, ob die Kreisstraße tatsächlich die einzelnen Ortsteile irgendwie erschließt, ob die sinnvoll ist. Also wir können hier nicht ganz einfach sagen, Hauptsache es rechnet sich. Das ist trotzdem natürlich ein Grundsatz, der dort angesetzt werden muss, dass man bei jeder Investition, das wird ja im Bundesverkehrswegeplan ja auch minutiös mit dieser Nutzen-Kosten-Analyse gemacht, dass man immer schaut, ist denn diese Investition in irgendeiner Weise wirtschaftlich. Also ich glaube, da führt aus diesem Dilemma kein Weg bei heraus, dass man sagt, auf der einen Seite müssen wir wirtschaftlich agieren, aber letztlich zu sagen, das ist das einzige Kriterium, das kann es auch nicht sein.
Herr Dreyer, sind Sie selbst viel mit dem Auto unterwegs?
Ziemlich häufig und ziemlich viel, ja, genau.
Und sehen Sie dann auch, dass man weiter ausbauen muss, wie wir es gerade schon gehört haben, dass man dann auf vierspurig oder teilweise sechsspurig erweitern muss, einfach weil die Staulänge unerträglich ist?
Das ist einfach eine Frage, das ist aber eine ganz grobgramig politische Frage, denn im Prinzip ist ja die Frage, braucht es so viel Lkw und muss dieser ganze Lkw-Verkehr, den wir haben, der ja ganz großflächig auch den Verkehr behindert, den Pkw-Verkehr behindert, muss der wirklich auf der Straße sein? Geht das nicht auch anders? Ich habe eben mit Interesse gehört, dass gesagt wurde, dass Verkehre unter 300 Kilometer gar nicht über die Bahn abgewickelt werden können. Das finde ich schade.
Herr Dreyer, danke schön. Wir haben jetzt Luna Meyer in der Leitung aus Hamburg. Guten Abend.
Also ich wollte dazu noch mal sagen, also ich wohne an der Güterumgehungsstrecke zwischen Hamburg und Lübeck, wie Tausende von Bürgern. Und ich bin der Meinung, es sollte nicht nur um Wirtschaftlichkeit gehen bei der Bahn. Es sollte vor allem darum gehen, auch die Menschen das Leben wirklich nicht zu verschlechtern, sondern zu verbessern. Und das ist in meinen Augen und in Augen von vielen Bürgern, denke ich, keine Verbesserung, weiterhin nachts von 12 bis 6 Uhr hunderte von Zügen, und so soll es in der Zukunft sein. Im Moment sind es 18 Züge, wir schlafen seit Jahren nicht mehr. Dass man hunderte Züge es soll jetzt im Moment erweitert werden auf 120 pro Nacht, pro Tag und Nacht. Im Moment sind es 18 und wir haben Schlafstörungen. Tausende von Menschen haben Probleme mit Tinnitus. Die Ärzte schicken einen weg und sagen sie, man muss es einfach ignorieren. Ich finde, das geht gar nicht und es ist überhaupt keine Verbesserung. Und hinterm Rücken der Bürger heimlich eine sogenannte Strecke zu errichten, die im Moment eine sogenannte europäische Strecke ist, die hier mitten durch die Städte geführt wird, und das macht die Bahn im Moment, das finde ich unverschämt. Ich finde es unglaublich, dass das erlaubt ist überhaupt.
Frau Meyer,
die Bahn hat echt ihre Hausaufgaben überhaupt nicht gemacht. Ohne Lärmschutzwände, am besten wäre das, wenn die ganzen Entscheider von der Bahn dort sitzen an dieser Bahn und Tag und Nacht da wohnen dürfen. Dann merken Sie mal, was Sie da eigentlich verzapfen.
Sie mal Wohnungen tauschen. Frau Meier, das war ein ganz wichtiger Einwand. Vielen Dank dafür. Herr Fischer, also ist es immer so, dass wenn man es dem einen recht macht und wenn man sagt, wir müssen mehr auf die Schiene verlagern, damit wir die Straßen frei kriegen, dann trifft es Menschen wie Frau Meier, die an solchen Bahnstrecken wohnen. Und das ist ja auch eine, sie hat es uns beschrieben, ganz schöne Belastung.
Ich habe schon gesagt, wir brauchen dringend zusätzliche Schieneninvestitionen, damit der Güterverkehr im Tagesbetrieb frei fahren kann und damit auch wirtschaftlich fahren kann. Wenn er aber weil er am Tage in Konfrontation ist bei einer zu geringen Infrastruktur mit dem vertakteten Personennah-, Regional- und Fernverkehr, dann ist der Güterverkehr immer derjenige, der im Nebengleis warten muss oder der dann in der tiefen Nacht fährt, wenn die anderen Verkehre weg sind und die Leute im Nachtschlaf stört. Es gibt eine gewisse Hoffnung, weil wir ja bis 2020 die Umrüstung der Bremssysteme machen auf die LL-Sohle oder die K-Sohle. Das wird zu einer Halbierung des wahrgenommenen Lärms führen. Das ist schon mal ein erheblicher Fortschritt. Außerdem haben wir ein Lärmsanierungsprogramm, wo peu à peu an solchen Bestandsstrecken auch Lärmschutzwände errichtet werden. Und ich sage, wir werden irgendwann auch mal mit dem Thema Ortsumgehung Schiene konfrontiert werden. Wir haben das einmal mit einem Investitionsmaßnahmengesetz in Stendal gemacht. Da hätte man uns beinahe gelünscht, aber jetzt sind die Leute glücklich, dass die Güterverkehre und andere Verkehre, die in der Stadt nicht etwas zu besorgen haben, außen rumfahren. Auch das ist ein Thema, weil wir teilweise auch eine Erweiterung der Schienenstränge in engen Stadtlagen gar nicht mehr leisten können. Wo wollen Sie dann teilweise noch das dritte oder vierte Gleis hinlegen? Da werden wir andere Herausforderungen haben. Aber ich kann die Betroffenheit der Bürgerin sehr gut nachvollziehen. Also wenn ich an so einer Strecke wohne, mit den heutigen Bremssystemen, und den Lärm, der sozusagen durch die heutigen Systeme nicht mehr glatt laufenden Räder und ich sage mal auch die permanent nachzuschleifenden Schienen, das ist eine sehr, sehr laute Veranstaltung und das ist eigentlich im Nachtschlaf inakzeptabel. Aber die Forderung, genau wie beim Luftverkehr, ein Nachtfahrverbot Schiene zu machen oder ein Nachtverbot Lkw zu machen, das hat man sich in unserer Volkswirtschaft noch nicht geleistet, weil das natürlich so riesige Konsequenzen hätte, auch für den Transitverkehr in Europa, dass man sich die Konsequenzen gar nicht vorstellen kann.
Nun war das ein Beispiel von einer Anwohnerin an Schienen. Wir haben auch viele Anwohner an Autobahnen. Herr Ziesack, ist das immer so, dass das eine auf Kosten des anderen geht? Ist es in einem dicht besiedelten Land wie in Deutschland, nicht nur in den Ballungsräumen, sondern ja auch auf freier Strecke, wo durchaus auch Menschen leben, einfach unvermeidbar?
An manchen Tagen könnte man den Eindruck bekommen, dass das Straßenlärm, der Straßen-Lkw überhaupt kein Problem ist und nur die Schiene das Problem hat. Natürlich müssen wir da rangehen und es muss insgesamt verkehrsträgerübergreifend wesentlich mehr passieren in Sachen auch Lärmschutz. Und deshalb haben wir gesagt, wenn zum Beispiel eine feste Fehmarnbeltquerung kommt, und das ist ja dann der Bereich Lübeck-Hamburg, dann müssen wir gucken, wie wir weiträumig den Hamburger Knoten auch wirklich umfahren können, aber auch, dass wir den Güterzug anschließend weiter wegbekommen. Wir müssen aber auch gucken, dass wir Infrastruktur ein Stück weit bündeln. Also Infrastruktur ist ja auch nicht seit gestern da. Die Güterumgehungsbahnen Lübeck-Hamburg ist auch, glaube ich, schon seit über 100 Jahren existent. Und wir werden es leider nicht komplett schaffen, den Güterverkehr von der Schiene zu verbannen. Und das will ich auch nicht. Und ich will auch den Güterverkehr von der Straße ein Stück weit verbannen. Aber da müssen wir über andere Ansätze, großräumige Umfahrung nachdenken. Da ist auch teilweise was im Bundesverkehrswegeplan drin. Es wird immer Betroffene geben, aber man muss schauen, dass man die Infrastrukturen so baut, dass möglichst wenig Neubetroffene sind. Und das fehlt mir auch im aktuellen Plan. Wir steuern unsere Güterverkehre noch zu sehr in die Knoten rein, wo tatsächlich, wie Herr Fischer sagt, wir dann auch ein Kapazitätsproblem mit dem Nahverkehr und dem Fernverkehr haben. Und das müssten wir nicht machen, wenn wir da eine andere Planung haben. Und das macht mir Sorgen, insbesondere auch, wenn ich an die Hafenhinterlandverkehre, speziell an Hamburg denke, weil ich immer noch nicht weiß, wie kriegen wir gescheit die Güterzüge aus den Hafen raus. Und zwar so, dass dann nicht die Menschen in Harburg, in Lüneburg, in Uelzen dann zu weiteren massiven Problemen haben.
Herr Professor Gater, Sie als Verkehrswissenschaftler beschäftigen sich ja nicht nur mit dem Ist-Zustand, sondern Sie richten ja den Blick auch schon weiter voraus. Wenn wir uns jetzt angucken, der demografische Wandel in Deutschland, wir werden weniger. Es soll weiterhin einen Run geben auf Großstädte, auf Ballungszentren, auf Knotenpunkte. Heißt es, dass wir jetzt da tatsächlich auch auf einen Kollaps zusteuern oder ist der noch abzuwenden im Moment?
Naja, Kollaps ist immer ein großes Wort. Es ist natürlich der demografische Wandel auch bei den Prognosen für den Bundesverkehrswegeplan, hat man versucht, den zu berücksichtigen. Das heißt, die Gesellschaft wird älter, die Gesellschaft wird vielleicht schrumpfen, das wissen wir im Augenblick nicht, inwieweit diese Bevölkerungsprognosen dort gelten. Und man hat geschaut, welche Auswirkungen hat das auf das Verkehrssystem. Und das ist regional sehr unterschiedlich. Ich selber komme hier aus Erfurt. Wir haben hier in Ostdeutschland natürlich einige Regionen, wo wir deutliche Verkehrsabnahmen haben werden in den kommenden 20, 30 Jahren. Und dann gibt es, wie von Ihnen angesprochen, die Ballungsräume, wo sich die Entwicklung weiter ballen wird und wo wir Verkehrszunahmen haben. Das ist ein Problem, auch in Kombination mit den Problemen, die Herr Ziesack schon genannt hat, dass wir ohnehin in den Ballungsräumen schon viele Engpässe haben, dass viele Investitionen, wenn man die sich anschaut im Bundesverkehrswegeplan, eben der Verbesserung der Verkehrsverhältnisse in den oder um die Ballungsräume dienen sollen. Das heißt, das Geld fließt dort rein, aber natürlich immer mit der Folge, dass vielleicht am Ende das Wachstum noch eher ermöglicht wird. Also es ist so ein Kreislauf, in dem man sich befindet. Und das ist immer ein grundsätzliches Problem. Wenn man Infrastrukturengpässe beseitigt, dann führt das in der Regel dazu, dass auch wieder mehr Verkehr entsteht. Und das sind natürlich auch Instrumente, die im Bundesverkehrswegeplan nur sehr ungern oder verschämt angegangen werden. Dass man sagt, vielleicht sollte man auch schauen, brauchen wir dieses Verkehrswachstum? Gäbe es nicht vielleicht auch Möglichkeiten, das Verkehrswachstum einzudämmen? Und da ist im Verkehrswegeplan gar nichts zu erkennen.
Unser Thema in der Redezeit, wohin steuert die Verkehrspolitik? Und wir haben eine Mail bekommen von Herr oder Frau Behrens, der schreibt oder die schreibt, aus diesem Grund bringt der Neubau und Ausbau von Straßen nichts. Das mag zwar auf den ersten Blick Staus in den ersten Monaten vermindern, allerdings steigt die Nachfrage dann durch den frei gewordenen Raum und die damit verbundene Angebotssteigerung wieder an. Das Einzige, wie man Staus effizient bekämpfen könne, wäre demnach eine Verringerung des Straßenverkehrs. Und das ist aus ökonomischen Gründen dringend notwendig. Herr Ziesack, nicht nur aus ökonomischen, sondern ja auch aus ökologischen, wenn wir nochmal zurückkommen zu den Umweltaspekten. Und wenn wir uns vielleicht aber auch anschauen, dass jüngere Generationen jetzt eine ganz andere Nutzung haben, auch schon, wo ein Auto nicht mehr dick und groß sein muss und kein Statussymbol mehr ist, sein muss, sondern wo man vielleicht auch mehr auf Sharing-Systeme setzt. Ist das auch ein Ansatz, der funktionieren kann?
Kann auf jeden Fall funktionieren, wobei wir immer differenzieren müssen. Während die jüngere Generation verstärkt nicht einen Autobesitz haben muss, teilweise auch verspäteten Führerschein macht, wird dann die mittelalte Generation dann hochmobil, vor allem wenn dann Kinder im Haushalt sind. Und die älter werdende Generation ist eine Zeit lang länger unterwegs, insbesondere auch die Frauen. Trotzdem gibt es Veränderungen im Mobilitätsverhalten. Wenn wir zukünftig wesentlich mehr Rentner haben, ab 65, 67, dann werden die andere Mobilitätsbedürfnisse als heute haben. Und die 90-jährige Oma wird eben nicht morgens um 7 Uhr in die Rush-Hour fahren und dann nachmittags um 16.30 Uhr zurück. Aber diese veränderten Lebensbedingungen, auch unter Berücksichtigung des Klimaschutzes, wir haben ja Veränderungen. Wir werden das Elektroauto zukünftig intensiver haben. Ein Elektroauto wird nicht im Normalfall mit 150 bis 200 Stundenkilometer fahren, sondern das würde dann wesentlich besser genutzt werden können bei einem 100, 120 Stundenkilometer. Dann bräuchte ich aber auch aufgrund der Dimension eines Elektrofahrzeuges bei Weitem nicht mehr so breite Autobahnspuren, nur als ein kleines Beispiel. Die Menschen werden multimodaler und das heißt, ich müsste mir auch Gedanken machen über Schnittstellen und zwar verstärkt. Wie kann ich die Menschen, die heute mit der Auto fahren, morgen mit der Bahn fahren, am dritten Tag mit dem Fahrrad fahren, wie kann ich denen gute, verknüpfte Angebote liefern? Und da fehlt es einfach auch noch im Bundesverkehrswegeplan. Diese Schnittstellen sind, ich habe sie bisher nicht gelesen in den 200 Seiten, die mir seit 2 Stunden vorliegen. Aber ich habe auch wenig gelesen Sachen ÖPNV und ich glaube tatsächlich, basierend auf einer neuen Nachhaltigkeitsszenario des Ministeriums Verkehr Infrastruktur aus Baden-Württemberg, dass mit einem starken Ausbau des ÖPNVs und weiterer Maßnahmen unter Berücksichtigung Elektroautomobilität wir einen Großteil der Straßenausbaumaßnahmen in den Ballungsgebieten tatsächlich vermeiden könnten und das hinbekommen könnten.
Aber Herr Ziesack, wenn man sich da die Zahlen anschaut, wir sprechen seit Jahren über E-Mobilität, es setzt sich nicht durch.
E-Mobilität. Ich glaube auch nicht, dass wir im Jahre 2020 eine Million Elektrofahrzeuge haben. Ich bin auch persönlich gegen Kaufprämien für Fahrzeuge, die 40.000 Euro kosten, dass die dann nur noch 35.000 Euro kosten. Wir brauchen da ganzheitlich andere Ansätze und Elektromobilität heißt für mich Elektrifizierung von Bahnstrecken. Da findet noch zu wenig statt. Elektrifizierung des öffentlichen Verkehrs, damit der auch leiser wird. Da hat Hamburg ein paar Versuche gestartet, die ich ganz vielversprechend finde. Da muss einfach wesentlich mehr nachgedacht werden und das Elektroauto nicht einfach nur als Ersatz für das normale Auto, sondern in neuen Nutzungsformen wie beispielsweise Carsharing.
Wohin steuert die Verkehrspolitik? Das ist unser Thema in der Redezeit. Sie können gerne noch anrufen. 08000 441777. Robert Lemke ist am Telefon. Guten Abend.
Ja, schönen guten Abend.
Ihre Idee, was glauben Sie, wohin steuern wir oder was könnten wir besser machen?
Ja, ich bin eigentlich der Meinung, ich spreche aus eigener Erfahrung, ich bin selber Fernfahrer, dass die Verlagerung der Transporte von der Straße auf die Schienen nicht funktioniert, weil es einfach von der Industrie gemachtes Problem ist. Die Lagerräume wurden abgeschafft. Das Lager befindet sich quasi auf der Straße, also auf der Autobahn. Und der Kunde bestellt heute, morgen ist der LKW da und das kann die Bahn einfach nicht realisieren.
Herr Fischer, Herr Lemke sagt, da gibt es gar keine Chancen, dass man das genauso schnell umsetzt mit der Bahn. Das haben Sie auch schon angesprochen, das lohnt sich auch zum Teil gar nicht. Also bleiben wir doch beim Schwerverkehr auf der Straße.
Also ich möchte eben zu Herrn Ziesack eine Korrektur anbringen dürfen, denn der ÖPNV ist in Länderzuständigkeit und deswegen nicht Gegenstand des Bundesverkehrswegeplans. Deswegen auch die ganze Infrastruktur für U-Bahn, S-Bahn, Stadtbahn finden sich nicht in diesem Plan wieder, weil das in Länderzuständigkeit ist. Wir haben ja das Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz, die ganzen Dinge im Rahmen der Föderalismuskommission auf die Länder übertragen. Aber der Herr, der eben gesprochen hat, hat in der Betrachtung völlig recht, weil die Produzenten, die Industrie weitgehend ihre Lagerei abgebaut hat und deswegen eine Just-in-Time-Anlieferung verlangt, die in der Regel nur mit dem LKW geleistet werden kann, sodass die Lagerstätten der Industrie heute sehr weitgehend auf den Straßengüterverkehr verlagert worden sind. Das ist völlig richtig. Auch diese Veränderung muss man im Auge haben. Und das ist wahrscheinlich parallel mit dem Schienenverkehr und seinen Bedingungen relativ schwer in der gleichen Weise darzustellen.
Aber vielleicht kann man ja auch den Lkw-Verkehr besser organisieren. Herr Lemke, sind Sie noch dran?
Bin da natürlich, ja.
Was mich ja interessieren würde, wir können inzwischen von der Arbeit aus per Smartphone die Heizung zu Hause höher drehen, aber wir schaffen es nicht, dass wir alle Lkw-Fahrer zum Beispiel auch so vernetzen, dass klar ist, dass wir hier nicht auf NDR Info durchsagen müssen, die Parkplätze sind belegt, bitte fahren Sie da nicht mehr hin. Meinen Sie, das wäre eine Möglichkeit, dass man einfach auch Systeme aufsetzt, intelligente Systeme aufsetzt, dass sich eben nicht alle Lkw an derselben Stelle knüllen?
Ja, natürlich. Aber das große Problem dabei ist natürlich, dass vor den großen Ballungsgebieten, Hamburg, Köln, Frankfurt am Main, wie auch immer, eben auch wenig Parkraum vorhanden ist. Und in den wenigen Parkräumen, die da sind, dort staut sich es dann eben. Also ich sage mal so aus meiner eigenen Erfahrung, bei mir ist das dann so, wenn ich einen Kunden habe im Großraum Hamburg, sage ich jetzt mal, steuere ich natürlich möglichst einen Parkplatz an, der möglichst dicht beim Kunden ist, das, was meine Fahrzeit mir erlaubt. Und dann dadurch entstehen natürlich eben diese Staus dann morgens auch. Alle starten so ungefähr zur gleichen Zeit. Der eine früher, der andere später. Dann kommt der Berufsverkehr dazu. Und intelligente Parkplatzlösungen gibt es ja teilweise schon auf Autohöfen, auch auf Raststätten und Parkplätzen. Nur nützt es mir als Lkw-Fahrer natürlich relativ wenig, wenn ich sehe, ein Schild an der Autobahn, es sind 160 Lkw-Parkplätze und alle sind belegt. Also das heißt, ich muss weitersuchen.
Ja.
Und dadurch entstehen natürlich auch manchmal Situationen, die auch schon im Fernsehen gezeigt wurden, wo dann Lkws teilweise auf den Standspuren stehen, wirklich lebensgefährlich, sage ich mal, für alle Verkehrsteilnehmer. Und das ist ein richtig großes Problem. Und meiner Meinung nach ist es auch von der Politik ein wenig verschlafen worden. Die Prognose war immer, der Güterverkehr wird ansteigen, er wird mehr werden durch die Osterweiterung der EU. sind viele LKWs dazugekommen, die zu wesentlich günstigeren Preisen fahren, als wir deutschen Spediteure das können. Die transportieren natürlich auch allerhand und die Parkplätze sind einfach nicht da. Und das ist ein großes Problem.
Darf ich eine Ergänzung machen zu der Betrachtung? Man muss bedenken, dass wir eine Regelung haben, dass die Lkw-Fahrer Lenk- und Ruhezeiten einhalten müssen. Das heißt, es gibt einfach Situationen, wo sie nicht weiterfahren dürfen und einen Parkplatz brauchen, weil sie sonst sozusagen sich strafbar machen würden. Und wir haben ja Aufzeichnungsgeräte in LKWs und deswegen sind sie darauf angewiesen, solche Parkplätze zu haben. Wir hatten einen Riesenmangel und haben in der Koalition ab 2005 schon ein Programm aufgelegt, um zusätzliche Parkflächen zu schaffen, damit die Lkw-Fahrer die Lenk- und Ruhezeiten einhalten können. Aber die Kommunen, denen wir solche erweiterten Parkräume zumuten wollten, haben alles getan, uns an diesem Werk zu hindern. Das muss man auch bedenken.
Aber Herr Fischer, jetzt geht ja gerade nicht im Mittelpunkt nicht um parkende Lkw, weil da sind Sie ja auf der Autobahn, ich sag mal, nicht im Weg. Herr Lemke, Sie sind mir nicht böse deswegen. Das war gerade die Frage. Wenn man jetzt eben die Steuerung hätte, dass klar wäre, dass nicht alle Lkw zur gleichen Zeit fahren, zur gleichen Zeit parken, dann wieder zur gleichen Zeit fahren, sondern dass man das besser steuert und besser auch vernetzt bekommt, dann wäre vielleicht gar nicht der Riesenstau, weil alle in den Hamburger Hafen zur selben Zeit wollen, sondern man könnte das vielleicht irgendwie etappenweise organisieren. Oder Herr Ziesack, bin ich da jetzt einfach zu wenig im Lkw-Business?
Also es kann insgesamt mehr Steuerung erfolgen und es muss auf Dauer wesentlich mehr Intelligenz noch in die Logistik rein, wobei die schon sehr intelligent geworden ist in den letzten Jahren. Ich habe ein Problem, weil wir kommen immer weiter in die Schwierigkeiten der Zuverlässigkeit der Anlieferung. Gerade wenn ich weniger Lagerflächen habe, muss ich mich darauf verlassen können, dass das System zuverlässig ist. Dabei ist es relativ unerheblich, ob ich dafür den Transport einer Tonne nun 14 Stunden oder 16 Stunden oder 17 Stunden benötige. Ich muss sicher sein, dass ich die Ware bekomme. Und das ist einer der Hauptansätze oder eine der Hauptschwierigkeiten in der Verlagerung, dass die Deutsche Bahn AG zurzeit nicht zuverlässig liefern kann. Also die Fahrzeiten sind langsam, aber das wäre kein Problem, wenn man sie planen könnte. Aber ich muss Garantie haben, dass wenn mein Lager leer ist, dann auch der Güterzug da ist. Und da fehlt mir auch hier, wobei das weniger eine infrastrukturelle Maßnahme ist, mehr Fantasie, wie können wir den Güterverkehr jenseits von infrastrukturellen Ausbauten hinbekommen. Beispielsweise, was die Schienenmaut angeht. Wir haben auf der Straße die Lkw-Maut letztes Jahr abgesenkt für die Autobahn. Ja, sie ist erweitert worden für die 7,5-Tonner ab Oktober. Aber wir haben eine sehr, sehr hohe Schienenmaut, die es inzwischen sehr schwierig macht, noch zu einem halbwegs akzeptablen Preis zu produzieren. Und das verbunden mit der fehlenden Grenzdurchgängigkeit, dass Züge häufig an den Grenzen scheitern, das mit der sehr veralteten Technik bei den Güterzügen und die hohen Trassenpreise, die machen, dass das Problem, dass der Güterverkehr nicht so wächst, wie wir uns das eigentlich wünschen und erhoffen. Denn es ist sehr viel Güterverkehr, selbst unter 300 Kilometer verlagerbar, nicht alles, aber viel mehr.
Kommen wir nochmal zu den Kosten. Dazu hat uns auch eine E-Mail erreicht von Rainer Rückert. Er schreibt, die schweren Lkw tragen trotz Maut nur den geringsten Teil der durch sie verursachten Kosten. Stichwort Straßenverschleiß, Unfälle, Umweltschäden. Den größten Teil der Kosten des Lkw-Verkehrs trägt der Steuerzahler. Jetzt mal im großen Ganzen gefragt, Herr Garter, ist das System, was wir im Moment haben, ist das fair, was Kosten, was Straßenverschleiß oder auch Umweltschäden angeht? Muss man da auch noch mal ran? Gibt es da auch genug Punkte jetzt im neuen Bundesverkehrswegeplan? Ist das berücksichtigt?
Da trifft der Bundesverkehrswegeplan ja gar keine Aussagen dazu. Also wie es mit der Bemautung von Straßen aussieht und mit der Anlastung von Kosten, das ist eine große verkehrspolitische Diskussion. Ob man sagt, der Lkw, der zahlt quasi für die Kosten, die er verursacht, kommt er auf, da gibt es verschiedene Positionen. Ich weiß nicht, ob es Ihnen gefällt, aber ich würde doch gerne nochmal auf den Herrn Lemke zurückkommen, weil das hängt indirekt damit zusammen. Was Herr Lemke uns geschildert hat, ist, dass wir enorme Überlastungserscheinungen haben im Bereich des Straßengüterverkehrs, dass wir einen Wettbewerbsdruck haben aus dem Ausland, dass die Kosten im Straßengüterverkehr seit Jahren, die realen Kosten sinken, der wird billiger und billiger und billiger vor Jahr. Wir haben einen ruinösen Wettbewerb. Die deutschen Kraftfahrunternehmen, denen geht es nicht gut, sondern die haben große Probleme. Und wir versuchen aber immer noch, dieses System am Leben zu erhalten. Das heißt, wenn wir hier Kostenwahrheit hätten, wenn der Lkw beispielsweise für die Parkplätze zahlen müsste nachts, die er nutzt, aber die werden ihm unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Das ist grundgesetzlich so vorgesehen, das ist Teil der Bundesautobahnen, das ist gar keine Frage und aus Gründen der Verkehrssicherheit, aber mit dem Erfolg, dass die Nutzen, die die private Wirtschaft davon hat, auf die Allgemeinheit abgewälzt werden. Das heißt, wir haben hier keine Kostenwahrheit. Das sind immer Probleme, die im Rahmen des Bundesverkehrswegeplans nicht gelöst werden können, aber wo man sich schon mal überlegen muss, ist das fair, das System, was wir haben? Die Bahn ist hochreguliert, zahlt Trassenpreise, zahlt jedes Ladegleis, was sie nutzen muss, extra und der LKW versucht sich mit sehr innovativen und guten Lösungen irgendwie natürlich das Beste rauszuholen. Aber wir kämpfen hier einfach mit ungleichen Waffen und da ist es kein Wunder, wenn wir diese Verlagerungspotenziale nicht hinbekommen.
In der Redezeit geht es heute um die Verkehrspolitik. Neubau oder Erhalt, wohin steuern wir? Und Sie können immer noch anrufen. 10 Minuten haben wir noch. 08000 441777 und erstmal danke für Ihre Geduld, Herr Giese. Sie mussten ein bisschen warten. Guten Abend.
Guten Abend. Ja, ich möchte Sie auch direkt an den Vorredner anschließen. Es ist ja genau der Punkt. Der Staat hat unser Staat eine hochentwickelte Infrastruktur für Milliarden, zig Milliarden aufgebaut und immer soll es mehr werden. Warum eigentlich? Warum sagt er nicht, das hat früher mal funktioniert, also früher heißt ja gerade mal vor 10 Jahren war es genug und jetzt kommen immer mehr Forderungen. Warum sollen die, nicht diejenigen, die das mehr wollen, dieses mehr auch bezahlen? Zum Beispiel indirekt durch eine kostendeckende LKW-Maut, meinetwegen. Oder in den Innenstädten. Ne? Wir Nutzer bestellen gerne über Versandhandel und möchten gerne im nächsten oder spätestens übernächsten Tag soll das da sein, mit der Folge, dass natürlich viel mehr Klein-LKWs rumfahren. Warum gibt es nicht mehr City-Maut? Wer die Leistung will, das Bessere will, soll auch ganz einfach dafür bezahlen. Und dann reguliert sich das von alleine, behaupte ich mal. Marktwirtschaft funktioniert, glaube ich. Und dann wird eben gesagt, naja, muss vielleicht doch nicht übermorgen sein, sondern reicht dann auch in 4 Tagen und dann wird das gleicht sich das aus.
Das ist doch eine Idee.
Nicht mehr Straßen. Bitte?
Das ist doch eine Idee, Herr Fischer. Herr Giese hat unser Problem gelöst.
Also, ich will mal, weil vielleicht etwas unzureichende oder nicht vollständige Vorstellungen da sind. Wir müssen in Brüssel die Kosten unserer Infrastruktur nachweisen, um dann die entsprechende Mauthöhe für den LKW von Brüssel genehmigt zu bekommen. Da hatten wir neulich eine Situation, dass wir sogar absenken mussten, weil das Zinsniveau in den Keller gefallen ist. Aber wir dürfen, weil das ja in Europa auch wettbewerbserheblich ist, immer nur die von Brüssel aufgrund von unseren Kostennachweisen genehmigte Mauthöhe für den LKW kassieren. Und wir haben gerade in dieser jetzigen Koalition 1100 Kilometer zusätzlich Bundesstraßen bemautet für den LKW. Wir haben das Gewicht des LKW für die Bemautung von 12 Tonnen auf 7,5 Tonnen abgesenkt. Und ab 2018 werden alle Bundesstraßen auch für den LKW bemautet. Und bei der City-Logistik, die Sie ansprechen, ich kann nur sagen, da kann man natürlich die Leute belasten, aber man muss wissen, am Ende landet es beim Verbraucher. Und ich glaube auch, wir müssen davon ausgehen, dass wir die Wünsche der Bürger nach Mobilität, dass wir die Konsumbedürfnisse der Bürger befriedigen durch Infrastruktur. Und ohne Infrastruktur gibt es kein Wachstum, gibt es keine positive Entwicklung, gibt es auch im Grunde genommen im Bereich der Arbeitsplätze nicht die Erfolge, die wir dringend volkswirtschaftlich brauchen. Also das sind alles keine bösen Marsmenschen, sondern das sind die Bürger. Und es gab mal einen BMW-Chef von Kuhnheim, der hat gesagt, ich finde das so komisch, es stört immer nur das Auto des anderen und nie dasjenige, in dem ich selbst sitze. Also wir müssen irgendwo in der Philosophie auch davon ausgehen, dass die Menschen mit ihren Nachfragen, ihren Verhaltensweisen, ihren Bedürfnissen auch uns in der Politik Aufgaben auferlegen.
Also jeder muss sich an die eigene Nase fassen, aber Herr Gater gerade eben fiel schon das Stichwort Brüssel. Wenn wir uns mal umgucken bei unseren europäischen Nachbarn, wenn man da das deutsche Autobahnnetz zum Beispiel anschaut, dann ist es ja wesentlich vernetzter und wesentlich größer ausgebaut als jetzt zum Beispiel bei unseren Nachbarn in Frankreich. Warum klappt das bei denen besser? Haben Sie da auch Vergleiche?
Naja, wir haben natürlich auch eine andere Siedlungsstruktur. Also man kann das nicht so einfach vergleichen. Frankreich ist ein sehr dünn besiedeltes Land mit dem großen Zentrum Paris mit vielleicht 5 Entlastungsmetropolen noch nebendran, ansonsten sehr dünn besiedelt. Das heißt, bei uns haben die Autobahnen, diese feingliedrige Autobahn, natürlich schon eine Erschließungsfunktion. Was aber auffällig ist, dass das Autobahnnetz in vielen Ländern mittlerweile in einem besseren Zustand ist als in Deutschland und dass die eben auch über die Autobahnbenutzungsgebühren, auch für den Pkw natürlich, wir haben jetzt viel über den Lkw geredet, aber wenn wir von Kostenwahrheit reden, geht es natürlich auch um den privaten Pkw, der eben auch an den Infrastrukturkosten direkt beteiligt werden sollte. Und dann haben wir natürlich auch ganz andere Finanzierungsmöglichkeiten und das kann man sicherlich vom Ausland lernen.
Das heißt, Herr Gater, ich möchte das Wort fast gar nicht sagen. Wir haben so viel darüber geredet und angeblich finanziert sich es gar nicht. Sie wären für eine Pkw-Maut in Deutschland?
Ich denke, dass langfristig eine oder mittelfristig eine Pkw-Maut kommen muss im Sinne der Kostenwahrheit. Dass man sagt, wer nutzt, bezahlt. Das ist ein ganz einfaches Prinzip.
Darüber haben wir dann bestimmt noch mal eine eigene Redezeit, aber das würde heute Abend zu lange dauern. Herr Begemann aus Hannover ist nämlich am Telefon und darf uns auch gerne noch seine Meinung sagen zum Thema, wohin steuert die Verkehrspolitik? Guten Abend.
Hallo, guten Abend. Das ist richtig, mein Name ist Begemann. Kurz vorab, 43 Jahre Eisenbahner. Ich möchte behaupten, dass ich weiß, wovon ich spreche. Die Bahn wurde mit der DB AG, mit der AG weiter, noch weiter heruntergefahren. Das ist ein großes Dilemma für uns alle in dieser Republik. Wir brauchen den Lkw im Nahverkehr, aber nicht im Fernverkehr. Zum Beispiel ab 500 Kilometer oder darunter. Was ist das für ein Unsinn, dass die Politik die Gigaliner zulässt? Die Brücken, die Straßen, die können das nicht aushalten. Wer bezahlt die Schäden durch die Gigaliner mit 60 Tonnen?
Herr Begemann, die Frage gleich mal an Herrn Fischer weitergegeben, war das, Sie sitzen ja auch mit im Verkehrsausschuss, Gigaliner, ein gutes Stichwort, war das die falsche Entscheidung? Kriegen wir da noch mehr Straßenschäden?
Nein, es gibt einen Versuch, weil ja in Wahrheit 80% dieser Transporte gar keine Gewichtstransporte, sondern Volumentransporte sind. Und die im Gewicht überhaupt nicht schwerer sind als der normale 40-Tonner. Ich sage immer, wenn ein LKW Styropor geladen hat oder Kleider, dann hat er nicht das Gewichtsproblem, sondern das Raumproblem. Und deswegen haben auch viele Länder, Bundesländer gesagt, wir wollen diesen Versuch mal bei uns machen, weil wir uns damit ja auch zusätzliche, von der Stückzahl her, LKW-Verkehre ersparen, wenn wir diese Volumentransporte mit Gigaliner ermöglichen. Also die Vorstellung, dass wir plötzlich dann 80-Tonner haben oder einen 60-Tonner, die ist falsch, weil der Gigaliner auch an die Gewichtsklassen gebunden ist.
Jetzt haben wir viel in dieser Redezeit über die Vorteile, Nachteile von Bahn, Güterverkehr, auch von Lkw gesprochen. Zu einem sind wir fast nicht gekommen, aber die letzten Minuten möchte ich dazu nutzen, Herr Ziesack, nochmal zur Ökologie. Wenn wir uns jetzt aus umweltpolitischer Sicht dem nähern, da gab es ja heute auch schon ein Problem in Berlin, weil unsere Umweltministerin Frau Hendricks gesagt hat, wir wussten davon gar nichts und wir sind nicht einverstanden. Also wird da jetzt wohl auch nochmal richtig nachgearbeitet in diesem Entwurf?
Ich sehe, dass die gesamten Umweltthemen, und zwar sowohl was Flächenzerschneidung, was FFH-Gebiet, Naturschutzgebiete, was Klimaaspekte, was die Lärmaspekte angeht, dieses jedenfalls in den Seiten, die ich bisher durchgearbeitet habe, noch zu wenig Gewichtung hat, auch gerade in Richtung Langfristigkeit, weil ich muss nicht nur irgendwie 20 oder 30%, sondern ich muss auf Dauer 95% CO2 reduzieren. Und das bedingt einfach ganz andere Verkehrsabläufe, ganz andere Infrastrukturen. Dass Frau Hendricks überrascht war, dass Herr Dobrindt das heute vorstellt, hat mich überrascht, weil der Termin war schon etwas länger bekannt. Wohl hat mich aber überrascht, dass da nicht eine abgestimmte Vorlage des Kabinettes heute gekommen ist, weil der Umweltbericht ist ein Umweltbericht, also diese strategische Umweltprüfung basiert auf dem, was die Regierung insgesamt abgegeben hat. Und das wird jetzt so ein bisschen als Vorentwurf definiert und das Umweltministerium kann später nochmal etwas machen. Wenn ich die strategische Umweltprüfung richtig verstehe, wie sie die EU vorschlägt, Und wie es gesetzt ist in Deutschland, dann muss das Ding anschließend wahrscheinlich nochmal eine zweite Anhörungsrunde machen. Und das wäre tatsächlich sehr schräg. Da kann ich also die Argumentation von Frau Hendricks auch entsprechend nachvollziehen. Mir fehlen Umweltthemen, mir fehlen verkehrsträgerübergreifende Ansätze. Wir denken zu sehr in den einzelnen Sparten. Straße, Straße, Schiene, Schiene, Wasserstraße. Und wir schauen zu wenig, was können wir auch in den einzelnen Korridoren an Alternativen machen. Brauche ich vielleicht statt einer sechsspurigen Autobahn nur eine vierspurige Autobahn und lege da ein oder zwei Gleise hin, um den Hafen-Hinterlandverkehr vielleicht auch gut zu bewältigen, anstatt dass ich nachher die Autobahn elektrifizieren muss. Mhm. Kann ich nicht durch eine andere Trassenwahl, kann ich nicht durch Short-Sea-Shipping auch gerade den Verkehr Richtung Osteuropa nochmal etwas anders hinbekommen? Da fehlt es mir leider.
Und jetzt ist diese Redezeit zu kurz. Wir hätten sicherlich noch eine Stunde weiter diskutieren können über die Frage Neubau oder Erhalt. Wohin steuert die Verkehrspolitik? Neu allerdings am Bundesverkehrswegeplan, der heute vorgestellt worden ist. Sie können auch noch Eingaben machen, wenn Sie sagen, damit bin ich nicht einverstanden oder ich habe andere Ideen. Ab Montag wird das möglich sein. Vielen Dank an unsere Gäste. Michael Ziesack, er ist Bundesvorsitzender des Verkehrsclubs Deutschland. Danke an Dirk Fischer, Mitglied des Bundestages für die CDU und Mitglied im Verkehrsausschuss. Und danke auch an Professor Dr. Matthias Garter, Verkehrswissenschaftler am Institut Verkehr und Raum der Fachhochschule Erfurt. Dankeschön auch an die Redaktion für die Vorbereitung dieser Sendung. An Sie natürlich sowieso ein großes Dankeschön, dass Sie sich beteiligt haben, dass Sie uns zugehört haben. Und dann kommt jetzt noch die Einladung für morgen Abend. Dann das Thema in der Redezeit. Wenn Oma zu Hause gepflegt werden will, wer schafft die Voraussetzungen? Sie können wie immer morgen Abend ab 20.30 Uhr anrufen oder Sie mailen uns jetzt schon unter ndr.de/redezeit. Bis bald, einen schönen Abend noch. Am Mikrofon war Birgit Langhammer.